Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Hi, ich bin Katrin Ohlendorf. Willkommen im Hörsaal, eurem Wissenspodcast. Zweimal die Woche gibt es bei uns wissenschaftliche Vorträge aus allen möglichen Fachbereichen. Immer spannend, immer lehrreich. Wissen to go aus den Unis und Instituten des Landes für euch frei Haus. Ja, und in dieser Folge, da geht es gleich um eure Gene und wie ihr sie beeinflussen könnt.
Wir können Einfluss darauf nehmen, durch unser Handeln, was an Erbinformationen wir vielleicht auch weitergeben. 40% des Alzheimer-Risikos hat jetzt nicht wirklich was mit Gen zu tun, sondern damit, wie wir uns verhalten. Wenn es massive Umwelteinflüsse gibt und ich habe jetzt nicht die Zeit, auf Mutation und Selektion zu warten, weil dann gibt es meine Spezies irgendwann nicht mehr, dann ist wahrscheinlich die Stunde der Epigenetik geschlagen. Die Natur versucht, in Abkürzung zu nehmen, um die nächste Generation vor bestimmten Sachen zu schützen. Das ist ja nichts anderes als ein Lernprozess, wenn man so will. Und das Gute ist eben, das ist reversibel.
Ja, von Epigenetik habt ihr bestimmt schon gehört. Das ist ein ziemlich dynamischer Forschungsbereich, gerade in der Biologie, weil es viel, auch berechtigte, Hoffnung gibt, dass er Antworten auf ganz wichtige Fragen geben könnte. Zum Beispiel, warum manche Menschen bestimmte Krankheiten bekommen und andere nicht, obwohl sie die gleiche genetische Anlage dafür haben. Wir reden da zum Beispiel von Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Alzheimer, Demenz, Depressionen und noch viel mehr. Also super wichtig. Aber wo viel Hoffnung ist, versuchen natürlich auch viele Leute Geld damit zu machen. Auf TikTok, Insta und Co. begegnen einem deshalb gerade immer mehr Angebote für Epigenetik-Tests, Ausbildungen zum Epigenetik-Coach und so weiter und so weiter. Aber Vorsicht, da ist viel Scam dabei, viele Halbwahrheiten auch und ja, viele Scharlatane sind da unterwegs. Und wir bringen jetzt mal ein bisschen Licht ins Dunkel hier. Also, tatsächlich spielt die Epigenetik eine wichtige Rolle. Sie ist sowas wie der Link zwischen unseren Genen und unserer Umwelt. Unsere Gene, unser Grundbauplan sozusagen, der steht ja fest, aber nicht alle Gene sind immer aktiv. Und das hängt eben mit unserer Umwelt zusammen, also äußeren Einflüssen wie Stress, Ernährung, Traumata und so weiter. Wir reagieren darauf mit epigenetischen Mechanismen und die Veränderungen, die so passieren, die können sogar vererbt werden. Also wenn ihr Sport macht zum Beispiel, dann tut ihr damit nicht nur euch was Gutes, sondern auch euren Kindern, die ihr später vielleicht mal in die Welt setzt. Und das heißt auch, wenn ihr selbst ungünstige Gene mit auf den Weg bekommen habt, dann könnt ihr die vielleicht auch regulieren. Wie das alles funktioniert und wie wir unsere Gene beeinflussen können, das erklärt uns jetzt André Fischer. Er forscht am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen, kurz DZNE, in Göttingen und er ist Professor für Epigenetik neurodegenerativer Erkrankungen an der Universitätsmedizin Göttingen. Ja, der Schwerpunkt seiner Forschung, der liegt auf epigenetischen Prozessen bei eben neurodegenerativen und neuropsychiatrischen Erkrankungen. Seinen Vortrag hat er am 29. Oktober 2024 gehalten, als Auftakt der öffentlichen Vortragsreihe Nature Nurture, das Zusammenspiel von Genen und Umwelt. Ja, und diese Reihe, die läuft im Rahmen des Studiums Generale an der Uni Mainz, übrigens noch bis zum 4. Februar 2025. So, jetzt André Fischer zu Epigenetik. Viel Spaß.
Herzlich willkommen auch von mir. Vielen Dank für die Einleitung. Und als erster Sprecher in dieser neuen Reihe des Studium Generale darf ich natürlich Ihnen auch eine Einleitung zu dem Thema Epigenetik, Genetik, Lern- und Gedächtnis und was das sonst noch für uns bedeutet, geben. Und wir steigen am besten gleich ein mit etwas ganz Einfachen und Plakativen. Wir haben ja gerade gelernt, dass die Umwelt irgendwie wichtig ist. Das weiß man noch gar nicht so lange. Denn eigentlich gehen wir davon aus, dass wir das Produkt unserer Gene sind. Und das ist natürlich ein sehr komfortabler Standpunkt, weil wenn das so wäre, kann man ja sagen, naja, ich bin halt, was ich bin und ich kann nicht wirklich was dafür, weil das sind die Gene, die daran schuld sind oder vielleicht auch nicht schuld sind, das bedingt haben. Und dieses Dogma wollen wir uns heute mal ein bisschen näher betrachten aus verschiedenen Blickwinkeln und schauen, ob die Umwelt vielleicht nicht doch eine Rolle spielt. Und dann sind wir eben auch ganz schnell bei dem Thema Epigenetik, das schon angesprochen wurde. Aber da ich auch der erste Redner hier bin, müssen wir uns natürlich ein bisschen Hausaufgaben machen und uns erstmal anschauen, was ist das denn eigentlich? Gene, was sind das? DNA. Nun, Der eine oder andere kennt vielleicht diese zwei Herren hier in jüngeren Jahren. Das sind Watson und Crick. Die haben damals den Nobelpreis bekommen, weil sie nicht die DNA entdeckt haben, sondern weil sie die Struktur der DNA aufgeklärt haben. Und das haben sie auch nicht mal selber gemacht, sondern sie haben sich Bilder von anderen Wissenschaftlern angeschaut, haben aber erkannt, aha, das ist eine Doppelhelix. Und dann war unmittelbar klar, wie DNA funktioniert und wie sie sich repliziert. Im Endeffekt ist das auf vier Buchstaben unseres Alphabets zurückzuführen. Das sind die vier Buchstaben A, T, G und C. Und diese vier Buchstaben stehen für vier verschiedene chemische Moleküle, die wir Basen nennen. Das ist nämlich das Adenin, das Thymin, das Guanin und das Cytosin. Und nun hat die Natur das so eingerichtet, dass ich A immer nur mit T paaren kann. Geht gar nicht anders. A und G oder A und C passt nicht zusammen. Und genauso ist das mit den anderen beiden Basenpaaren, mit dem Guanin und mit dem Cytosin. Das G passt immer nur zu dem C. Und nun haben wir zwei parallel laufende Stränge, die aus diesen Basen, die miteinander verknüpft sind, bestehen. Und wenn man den einen Strang kennt und die Abfolge der Basen, wir werden gleich sehen, dass das ganz wichtig ist, weil das Informationen kodiert, dann kennt man automatisch auch den anderen Strang, der dazu nämlich komplementär ist. Soweit alles klar? Textbuchwissen, der eine oder andere erinnert sich noch aus der Schule oder aus den ersten Vorlesungen, wenn es Erstsemester sind. Genau. Also jede Zelle oder die allermeisten haben einen Kern und dort ist die DNA nämlich aufbewahrt. In dem Zellkern ist die DNA und da sind nun die Chromosomen mit diesen Strängen. Und die DNA sieht so aus, dass man da diese Abfolge von Buchstaben hat. Nun fragt man sich, wie kommen wir denn da jetzt zu Genen? Vielleicht nochmal ganz wichtig, es gibt 3 Milliarden Basenpaare und was glauben Sie, wie lang so ein DNA-Molekül ist in jeder einzelnen Zelle? Das ist 2 Meter lang. Also jede einzelne DNA ist 2 Meter und die muss in so einen tausendstel Meter großen Zellkern passen. Das heißt, die ist sehr stark kondensiert und aufgewickelt. Nun gut, aber da haben wir diese 3 Milliarden Basenpaare, 2 Meter lang. Und nun ist es so, dass bestimmte Abschnitte von dieser DNA Einheiten bilden. Das sind kodierende Einheiten und das ist dann ein Gen. Das heißt, irgendwo auf der DNA ist ein bestimmter Abschnitt, der ist markiert und das ist ein Gen. Das kodiert dann für Proteine. Das ist sozusagen der klassische Bauplan des Lebens. In der DNA, in dem Erbgut, haben wir irgendwo ein Gen und ein Gen ist der Bauplan, damit die Zelle daraus einen Eiweißstoff machen kann. Und das ist sozusagen der Motor, der dann irgendwelche zellulären Aufgaben erfüllt. Und diesen ganzen Prozess nennt man eben Genexpression. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so eine Bibliothek. Die Bücher und die Kapitel da drinnen, das sind die ganzen unterschiedlichen Gene. Und nun muss jede Zelle zu jedem Zeitpunkt wissen, welche Bücher denn aufgeschlagen und welche Kapitel abgelesen werden müssen. Und das ist hochgradig komplex, wenn man sich das zum Beispiel überlegt, wenn Sie jetzt nicht gerade einen eineiigen Zwilling haben, dann sind wir doch alle relativ anders. Das heißt, alleine bis von der Eizelle befruchtet bis zum Menschen muss man ungefähr 3 Trilliarden Entscheidungen treffen. Das beruht alles auf dieser Aktivität von Genen, dass man zu richtigen Zeitpunkt weiß, welche Kapitel abgelesen werden müssen. Wirklich faszinierend. Also, die Bibliothek ist die Gesamtheit unserer Gene, die den Bauplan beinhaltet, damit die Proteine hier als Bauarbeiter dargestellt, dann Verdauungsprozesse, Nährstoffe oder eben auch Lernprozesse regulieren und aktivieren können. Nun, was glauben Sie, wie viele Gene hat denn so der Mensch? Sind gar nicht mal so viele. Also Gene, die für Proteine kodieren, da gibt es ungefähr 25.000 Stück. Und der eine oder andere hat vielleicht schon mal so ein Bild von einem Fadenwurm gesehen. Das sind so kleine Würmer, die haben ungefähr 1.000 Zellen. Wissen Sie, wie viele Gene so ein Wurm hat? Auch 25.000, knapp. Und das ist irgendwie ein bisschen beschämend. Also man fühlt sich dann... Das sagt uns aber auch, dass es die schiere Anzahl der Gene nicht sein kann, ja, die uns unterschiedlich macht, sondern vielmehr die Aktivität. Das heißt, es ist nicht die Bibliothek selber, sondern man muss sie auch lesen und geschickt benutzen. Ja. Nehmen wir es mal ein Beispiel. Ich hatte Ihnen ja gesagt, irgendwo in dieser DNA liegen halt Gene. Und die Zelle weiß einfach, das ist das Kapitel, das ich jetzt ablesen muss. Und ein spannendes Gen ist zum Beispiel BDNF. Die haben dann immer solche Namen. Das steht dann meistens für irgendwas Angelsächsisches wie Brain-Derived Neurotrophic Factor. Also hirnentstammender, neurowachstumsfördernder Faktor. Ist ein bisschen umständlich. So, nun wird der abgelesen, der wird zu einem Protein gemacht. Ja, und das Protein sorgt dann dafür, dass Nervenzellen ganz besonders gut miteinander kommunizieren können. Also ist es wichtig, dass man dieses BDNF-Gen abliest, dass die Bibliothek das Protein macht und das dann seinen Job tut. Und nun ist aber was ganz Spannendes. Jetzt fragt man sich ja, warum sind wir denn eigentlich, wir haben alle, also 25.000 Gene, nicht mehr als ein Fadenwurm. Und da gibt es Gene, die sind wichtig für Sachen wie Lernen und Gedächtnis. Und wir haben auch alle das gleiche Erbgut, weil wir sind ja alle Menschen. Und wenn Sie jetzt mal rechts oder links neben sich schauen, gucken Sie mal alle rechts, da sitzt dann im Idealfall, wenn Sie nicht am Gang sitzen, noch eine andere Person. Und die sieht deutlich anders aus als Sie selbst. Ja? Jetzt überlegen Sie mal, was schätzen Sie, wie gleich ist das Erbgut der Person, die neben Ihnen sitzt, mit Ihrer? Ganz genau, da ist der Fachmann. Also 99,7, 99,9%. Für den einen oder anderen mag das vielleicht eine Überraschung sein. Also ich finde es immer wieder faszinierend, dass eigentlich diese 0,1% für diese Einzigartigkeit, die wir uns zusprechen, ausreicht. Ja? Also wir unterscheiden uns in 0,1% in dem Erbgut. Wir werden auch sehen, dass das mehr als diese 25.000 Gene sind. Und das kann man natürlich weiterspielen, wenn wir uns unsere nächsten Verwandten anschauen, die Schimpansen. So, also wir sind zu 0,1% gleich. Was glauben Sie denn, wie viel Erbgut wir mit unseren nächsten Verwandten teilen? 1%. Ja? Also 99% von uns ist Schimpanse. So rum könnte man das auch sehen, wenn man möchte. Und eins der beliebtesten Forschungsobjekte, und der eine oder andere mag das sicherlich kontrovers sehen, aber das ist halt das Tiermodell, das am wichtigsten ist, um auch Medikamente in die klinische Anwendung zu bringen, das ist die Maus. Die hat immerhin noch ein Erbgut, das mit dem unseren zu 90% identisch ist und deshalb auch oftmals für translationale medizinische Versuche eingesetzt wird. Nun, das ist alles ganz spannend, aber wo kommt denn dann der Unterschied eigentlich her? Warum sind wir denn anders? Ja, also was sind diese 0,1%? Und eine wichtige Sache, in der wir uns unterscheiden, sind eben, dass diese Unterschiede, die uns einzigartig machen, auch für bestimmte Krankheiten nicht unbedingt immer auslösen können, aber zumindest das Risiko erhöhen können. Und ich hatte Ihnen ja vorhin dieses Beispiel von diesem BDNF gegeben. Das ist dieser Wachstumsfaktor, der wichtig ist, damit die Nervenzellen gut miteinander kommunizieren können. Und alle von uns haben dieses Gen. Nun ist es aber so, dass manche haben eine leicht andere Version. Da ist eine einzelne Basenpaare, also statt so einem G haben sie ein C oder so, ja, die ist da anders. Und das Protein funktioniert trotzdem ganz gut, aber eben ein bisschen anders. Da sind sie nicht krank, aber das Risiko für zum Beispiel eine Depression ist deutlich erhöht. Das heißt nicht, dass jemand, der diese Variante, wo eine einzige Basenpaare anders ist, das heißt eine Aminosäure ist anders in dem Protein, führt nicht dazu, dass man krank wird, erhöht aber das Risiko. Das nennt der Psychiater dann immer diese Second-Hit-Hypothese. Das heißt, wenn man ein Risikogenom hat, Erbgut, und dann passiert nochmal irgendwas Schlimmes, dann kann das eben sein, dass solche Krankheiten entstehen. Gibt auch Gene, die gehen in eine andere Richtung, die schützen sie davor. Aber gucken wir uns nochmal ein anderes Gen an. Das ist so ein Lipid, also ein Fettsäure-Transporter. Das ist ein Protein, das ist ganz wichtig im Blut und für den Stoffwechsel. Das heißt ApoE. Und da gibt's insgesamt 3 Versionen in unserem Erbgut. Also wir alle haben das ApoE-Gen, das ist ganz wichtig. Und manche haben die Version Nummer 2, manche haben die Version Nummer 3. Das ist dann kein Problem. Wenn Sie aber die Version Nummer 4 haben, dann ist das erstmal auch kein Problem. Dann haben Sie aber das 20-fach erhöhte Risiko, im Alter Alzheimer zu bekommen. Weil das eben solche pathologischen Prozesse sind, die auch über eine ganz lange Zeit sich aufbauen. Und das ist sogar noch viel komplizierter als hier dargestellt, weil das gilt nur, wenn Sie kaukasisch sind, wenn Sie Japaner sind. Wenn Sie aber Hispanic sind, dann haben Sie nur ein 5-fach erhöhtes Risiko. Völlig unverstanden, warum das so ist bisher. Gut, gehen wir mal wieder zurück zum Schulwissen und gucken uns diesen Herrn hier an, Charles Darwin. Der eine oder andere hat ihn vielleicht schon erkannt. Und Charles Darwin hat ja gesagt, bevor er überhaupt wusste, dass es Gene und so gibt, ja, Mutation und Selektion, Survival of the Fittest und so weiter. Und er hat eben gesagt, naja gut, unsere Einzigartigkeit kommt daher, weil manche Leute haben halt ein BDNF-Gen, das repliziert sich, wird an die Zellen weitergegeben, Zellen teilen sich und dann passieren Fehler. Solche Fehler nennen wir Mutationen. Fehler, Mutation heißt, genau wie eben dargestellt, eine Basenpaare ändert sich. Das ist jetzt nicht mehr G, sondern C. Meistens macht das gar nichts. Manchmal kann das aber große Auswirkungen haben. In positiver oder negativer Art und Weise. Und das hat eben Darwin mit dieser Mutation und Selektion gemeint. Gucken wir uns das mal in einem sehr, sehr stark vereinfachten und auch leicht abgewandelten Beispiel an. Aber Sie werden gleich sehen, warum ich das bringe. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Gen und dieses Gen hat diese Abfolge von Basenpaaren und darin ist jetzt die Information kodiert für das Protein. Und jetzt stellen wir uns mal vor, und der eine oder andere wird schon wissen, was jetzt kommt, dass das ein Wachstumsfaktor für die Entwicklung des Halses der Giraffe ist. Ja? Und die Giraffen, die Urgiraffen, die sehen dann alle so aus, weil die haben alle diesen Wachstumsfaktor hier. So, jetzt passiert irgendwie zufälligerweise in einer einzigen Giraffe eine Mutation, hat sich nicht richtig repliziert, die Keimzelle, und da passiert eine Mutation. So, da gibt's jetzt hier so ein C. Und das führt dazu, dass der Wachstumsfaktor zum Beispiel ein bisschen mehr produziert wird. Wir haben 5% mehr davon, aber das reicht schon aus, damit der Hals länger wird. Und das ist das, was Darwin mit natürlicher Mutation und Selektion meint. Und der ganz wichtige Punkt ist, es ist zufällig. Da passiert irgendwas, das ist anders und dann überprüft die Umwelt, ob das jetzt besser ist oder schlechter. Wenn es besser ist und alle denken, ah, das ist aber ein toller, starker Giraffenbulle und wollen sich alle mit dem paaren, dann wird der sich natürlich nach Darwin jetzt viel besser und häufiger fortpflanzen und dann haben wir am Ende alle den langen Hals. Und die Idee war dann eben, dass die Fähigkeiten eines Lebewesens ausschließlich von den Merkmalen, also von den Genen abhängen. Und Darwin kennen Sie vielleicht noch, aber der hatte auch eine ganz spannende Familie und das ist ein kleines Bonbon, das möchte ich Ihnen doch mitbringen. Es gab nämlich auch diesen Herrn hier, Francis Galton. Und das war ein Verwandter von dem Herrn Darwin und der hat gedacht, der ist ja super. Wenn das alles Mutation und Selektion ist, dann kann ich ja auch gucken, ob sich das auf solche Phänotypen, die für den Menschen wirklich relevant sind, angewendet werden können, wie zum Beispiel Intelligenz. Und da hat er gedacht, naja, dann müssten eigentlich in intelligenten Familien auch ganz viele intelligente Nachkommen rauskommen. Und das wollte er damit zeigen, dass er seine eigene Familie, die er für besonders schlau hielt natürlich, untersucht hat. Und hat dann in diesem Buch unter anderem nachgewiesen, dass ja, also das fing dann irgendwann mal an und wir haben gute Gene und sind alles Genies eben. Hereditary of the Genius heißt das Buch, das man sich dann zu Gemüte führen kann. Gut, Darwin gegenüber stand aber, oder der lebte ja deutlich vor Darwin, das war dieser Jean-Baptiste Lamarck. Von dem hat der eine oder andere, der sich mit dem Thema auskennt oder in der Presse was gelesen hat, auch schon mal gehört. Und Lamarck hat sich auch Gedanken über die Evolution gemacht, ist aber zum gänzlich anderen Schluss gekommen. Der hat nämlich gesagt, von dem ist eigentlich, also dem wird zumindest dieses Beispiel mit der Giraffe zugeschrieben. Der hat gesagt, naja, die Giraffe hatte am Anfang kurzen Hals und jetzt ist der im Laufe der Evolution immer länger geworden. Nicht, weil es Mutationen und Selektion gab, davon wusste er auch noch gar nichts, sondern es ist eine aktiv erworbene Eigenschaft, die weitergegeben wird an die Nachkommen. Das heißt, die Giraffe hat sich immer gestreckt, um die leckersten Blätter am obersten Baum zu bekommen, die zartesten. Und weil sie das tat, hat sie diese Eigenschaft sozusagen auf die nächste Generation vererbt und die hatte dann tatsächlich einen längeren Hals. Also die Vererbung von erworbenen Eigenschaften. Und in der Geschichte hat sich dann tatsächlich die Darwin'sche Mutationsselektionstheorie zunächst durchgesetzt und Lamarck ist vergessen worden. Aber wie das halt immer so ist, auch mit der Mode, die ganzen Trends kommen dann wieder. Und mittlerweile wissen wir auch durch Experimente, durch biomedizinische Experimente, dass Lamarck zum Stück tatsächlich auch recht hatte. Und das ist dieses Thema der Epigenetik, zu denen ich Ihnen dann auch noch ein paar Beispiele bringen werde. Also man kann das auch runterbrechen auf so einfache Fragen. War Mozart ein musikalisches Genie, weil er oder seine Eltern gute Gene hatten oder weil er von frühester Kindheit an so viel übte? Oder wenn man es wirklich auf die Epigenetik bezieht, eben weil seine Eltern schon sehr viel geübt hatten. Denn sein Vater war ja auch ein begnadeter Musiker. Das hier ist die Genetik. Das ist Darwin. Also, man hat gute Gene, zufälligerweise oder eben auch nicht. Und das wird dann anhand der Umwelt überprüft. Und das ist sozusagen der Bereich, wo wir sagen, wir können Einfluss darauf nehmen, durch unser Handeln, ja, was an Erbinformationen wir vielleicht auch weitergeben. Das ist der Extremfall. Im allermeisten Fall sprechen wir von Epigenetik natürlich sozusagen innerhalb der Lebenszeit eines Organismus. Aber es gibt durchaus Beispiele, die immer wieder angebracht werden. Und ich bin mir sicher, wenn Sie diese Vorlesung verfolgen, werden solche Bilder öfter kommen. Das ist das berühmte Beispiel für Epigenetik. Das kann man sogar auf Wikipedia nachlesen, glaube ich, der Hungerwinter in Holland. So, die Niederländer sind bis heute extrem gut, was epidemiologische Studien angeht. Das heißt, die dokumentieren alles, was mit ihrer Bevölkerung passiert. Alle Medical Records werden aufgehoben und die kann man dann nachträglich analysieren, was super spannend ist. In dem Hungerwinter war das so, dass da waren bestimmte Abschnitte in den Niederlanden, wo die ganz besonders gehungert haben und da wurden trotzdem natürlich Kinder geboren und von den Eltern, von den Kindern gibt es halt Aufzeichnungen, die wurden phänotypisiert, wie groß sind sie, wie schwer sind sie, was für Krankheiten haben sie und so weiter. Und da hat man halt gesehen, dass die Kinder, die von diesen wirklich hungernden Eltern geboren wurden, dann aber aufgewachsen sind in einer Zeit, wo es Frieden und kein Hunger mehr gab, ein erhöhtes Risiko zur Fettleibigkeit hatten. Ja? Und man konnte sogar herausfinden, ein Stück weit, woran das liegt. Das liegt nämlich an einem Gen, das sozusagen den Zuckermetabolismus reguliert. Das ist so ein Insulinwachstumsfaktor 2, heißt das. Und da hat man gesehen, dieser Insulinwachstumsfaktor 2, Sie wissen es, der ist auch wieder kodiert irgendwo im Erbgut. Da gibt es eine Abfolge von Basenpaaren. Und die DNA, und jetzt kommt die Epigenetik, die kann markiert werden. In Antwort auf Umwelteinflüsse werden da bestimmte chemische Gruppen angehängt, zum Beispiel eine Methylierung. Ja, dann ist zum Beispiel hier so ein C methyliert und dann ist das Gen leicht unterschiedlich aktiv. Also das ist der normale IGF-Gehalt. Und wenn das nicht mehr methyliert ist, dann wird davon deutlich mehr produziert. Und das hat man im Blut, das ist natürlich jetzt kein ursächlicher Zusammenhang von diesen Patienten oder Probanden, tatsächlich beobachtet, dass die dann zur Fettleibigkeit neigten, hatten eine andere Methylierung, also eine andere epigenetische Regulierung, wie stark denn dieses Gen abgelesen werden soll. Um auf die Analogie der Bibliothek zurückzukommen, lese ich das Kapitel einmal oder zweimal oder dreimal ab. Ja? Und das macht natürlich auch Sinn. Ja? Also wenn die Eltern hungern, dann braucht man Mechanismen, um in der nächsten Generation mit diesen Hungersnoten oder wenigen Nährstoffen umzugehen. Und deshalb kann man auch die Epigenetik, wenn wir wieder die Bibliothek nehmen, also wir haben unsere Gene in der Bibliothek, jetzt haben wir da die Gene drin, ja, die können markiert werden. Ich sage immer, das ist sowas wie ein Lesezeichen. Die Epigenetik, das sind die Lesezeichen in unserem Erbgut. Und diese Lesezeichen, die werden in Antwort auf Umwelteinflüsse gesetzt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also die Lesezeichen, das ist die Epigenetik. Und da gibt's nicht nur die DNA-Methylierung, die ich schon kurz angesprochen hatte, da gibt es noch eine Reihe von anderen Dingen. Da gibt es noch eine Histon-Modifizierung. Die allermeisten wissen wahrscheinlich nicht, was das bedeutet. Ist auch nicht so wichtig, aber ich bringe Ihnen das ganz kurz mal mit. Also ich hatte ja vorhin gesagt, dass die DNA 2 Meter lang ist. Und die muss in so einen 5 Mikrometer großen Kern passen oder 20. Das heißt, die ist sehr stark aufgewickelt. Und diese Aufwicklung wird vermittelt durch diese Histon-Proteine. Das sind so Kügelchen und darum wickelt sich dann immer diese DNA. Und wenn die total eng gewickelt ist, müssen Sie sich vorstellen, dann ist die zu, dann kann das Buch nicht mehr aufgemacht werden. Und diese Histon-Modifizierung sorgen dafür, das sind Lesezeichen, die werden gesetzt, um der Bibliothek zu sagen, dieses Buch kannst du rausnehmen und lesen, das ist nicht abgeschlossen. Ja? Wir gucken uns nachher noch eine dritte an. Und das war dann sozusagen eigentlich der Beginn der Epigenetik. Jetzt müssen wir mal sagen, der Begriff Epigenetik geht eigentlich zurück auf diesen Herrn hier. Das war ein Entwicklungsbiologe, der hieß Conrad Waddington. Und der hat eigentlich eben entwicklungsbiologische Prozesse angeschaut. Und der fand es unglaublich faszinierend und hat dann dieses selbsterklärende Bild hier gemalt, das in seinem Buch von 1946 auch 47 publiziert ist. Das soll ein Berg mit verschiedenen Tälern sein. Und das ist eine Murmel, die jetzt sozusagen diese Murmelbahn mit den Tälern entlangrollt. Und er hat gesagt, diese Murmel, das ist jetzt eine Zelle und die hat das Erbgut. Was ja noch faszinierend ist, ich meine, wir haben ja nicht nur, sind wir alle komplett anders, sondern wir haben eine ganze Reihe von Organen und Zellen. Und die sind total anders. Also wir haben die Leber, die regeneriert sich, da teilen sich die Zellen. Und wir haben Hirnzellen, damit werden sie geboren und damit sterben sie in der Regel auch. Die teilen sich nämlich nicht mehr, das bleiben immer die gleichen. Und alle haben das gleiche Erbgut. Wie kann denn das eigentlich sein? Alle haben genau die gleichen 25.000 Gene. Und damit hat sich der Herr Waddington befasst, hat gesagt, naja, das Erbgut ist da. Und dann sind es aber eben epigenetische Prozesse, die Lesezeichen setzen im Verlauf der Entwicklung und der Zelle sagen, von den 25.000 Genen brauchst du die 12.000. Und die anderen brauchst du nur manchmal. Die sind dann aktiviert oder geprimed, wie wir das nennen. Und dasselbe Erbgut erhält dann andere Lesezeichen, also komplett andere epigenetische Modifikationen. Und dann wird das zum Beispiel eine Leberzelle. Ja? Also diese Epigenetik ist für entwicklungsbiologische Prozesse extremst entscheidend. Welche Entscheidung trifft die Zelle, die Stammzelle, in was für ein Organ sie eigentlich differenzieren soll? So, das ist schon harter Tobak. Ich sehe, der eine oder eine nickt schon weg. Deshalb bringe ich jetzt mal ein paar Fun Facts zum Thema Epigenetik, könnte man so sagen. Beispiele, und die sind wirklich spannend. Bleiben Sie bei mir. Und das steigert sich tatsächlich bis zum Schluss jetzt. So, das erste ist Stress. Also wir wissen, dass Stress Einfluss auf die frühkindliche Entwicklung haben kann. vielleicht da noch erwähnt, also Cannabis vor dem 21. Lebensjahr ist meiner Meinung nach kompletter Schwachsinn. Das Gehirn entwickelt sich immer noch weiter. Sie können so viel rauchen, wie Sie wollen, wenn Sie das hinter sich haben, aber bitte nicht während der Entwicklung. Gut, aber Stress hat eben auch Einfluss auf die psychische Gesundheit. Hat man vielfach gesehen, auch im Menschen untersucht. Und Stress hat jetzt, da werden bestimmte Hormone freigesetzt. Das Wichtigste, das wir alle kennen, das ist dieses Cortisol, Glukokortikoide. Da gibt es verschiedene Varianten davon. Und die binden im Körper in verschiedenen Organen eben an diese Glukokortikoid-Rezeptoren. Also das Molekül, das Hormon bindet an einen Rezeptor, dann passiert irgendwas. Eine Sache, die passiert, ist, dass die Stressantwort wieder abgeschaltet wird. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nun ist das so, das sind Arbeiten von einem kanadischen Team, Michael Meany, schon länger her. Die haben Ratten untersucht und sich Stress angeschaut. So, wenn jetzt ein Stressor kommt, ja, dann wird Cortisol freigesetzt. Das ist erstmal gut, ja, weil wir müssen unter Stresssituationen müssen wir reagieren, wir müssen laufen oder was auch immer tun. Aber es ist wichtig, dass wieder abgeschaltet wird. Im Gehirn gibt es dazu Rezeptoren, diese Glukokortikoid-Rezeptoren. Das heißt, das wird ausgeschüttet. Man macht das seinen Job, dann geht es zurück ins Gehirn. Das Gehirn sagt, okay, jetzt ist Stress vorbei, alles klar, wir sind wieder gechillt. Dieser Glukokortikoid-Rezeptor, Sie wissen es, kommt von einem Gen. Ja, also irgendwo in diesem Buch steht Glukokortikoid-Rezeptor, der kann abgelesen werden. Nun ist das so, das passiert nicht einfach so zufällig, sondern da gibt es andere Faktoren, eben Eiweißstoffe, die dafür sorgen, das Gen wird jetzt angemacht. Die nennen wir Transkriptionsfaktoren für den Interessierten. Ja. Und da gibt es einen so einen Transkriptionsfaktor, der ist wichtig, um dieses Glukokortikoid-Rezeptor-Gen anzuschalten. Und so sieht das im Normalzustand aus. Nun, was haben unsere kanadischen Kollegen nun gemacht? Die haben halt Ratten genommen, die ganz normal ihre Kinder versorgen. Und man kann das im Tierexperiment auch herbeiführen, dass die Mütter in diesem Fall nicht ganz so gute Mütter sind, wie sie eigentlich sein sollten. Das heißt, das ist dann eine schlechte mütterliche Fürsorge. Und jetzt passiert was ganz Spannendes. Diese schlechte mütterliche Fürsorge sorgt dafür, dass dieses Gen epigenetisch modifiziert wird. Da werden diese Methylgruppen, die ich Ihnen schon erklärt hatte, rangehängt. Und wenn diese Methylgruppen an diesem Gen sind, dann kann dieser Aktivierungsfaktor nicht mehr binden. Und das hat jetzt zur Konsequenz, dass es viel weniger von diesem Rezeptor gibt. Und Sie werden es erahnen, wenn es viel weniger von diesem Rezeptor gibt, dann funktioniert das Abschalten dieser Stressantwort eben nicht mehr so effizient. Das heißt, der kleinste Auslöser führt dazu, dass man immer wieder eine massive Stressantwort hat. Und immer wieder noch mehr Cortisol. Und das akut ist vielleicht nicht so schlimm. Also ein bisschen Stress ist sogar gut. Das fördert das Lernvermögen, nachgewiesenerweise. Aber chronisch ist halt immer schlecht. Und das führt dann eben zu einer Reihe von psychischen Problemen. Und ein anderes Beispiel, wo es auch um diese gute und schlechte mütterliche Fürsorge geht. Und ich sollte dazu sagen, dass es bei den Nagetieren so ist, dass tatsächlich nur die Mutter an der Aufzucht der Jungen sich beteiligt. Deshalb macht man solche Experimente in dem Fall eben nicht mit den Vätern. Das ist ein Beispiel von der Frau Mansui, die wird sicherlich in dieser Vorlesungsreihe dann auch noch mal öfter genannt werden, eine Schweizer Kollegin. Und die hat sich folgende Frage gestellt. Ich habe gute mütterliche Fürsorge, schlechte mütterliche Fürsorge und dann gibt es die Nachkommen. Das ist ein Mausmodell in diesem Fall. Und dann hat sie sich Angst angeschaut. Also man kann in so einem Tier auch messen, wie ängstlich sind die denn, so eine basale Angst. So wie man es auch bei Menschen phänotypisieren kann. Und hat gesehen, also die, die schlechte Mütter hatten, die haben mehr Angst gehabt. Macht jetzt intuitiv vielleicht auch Sinn. Was dann aber sehr, sehr spannend war, und jetzt kommen wir dahin, was Lamarck gesagt hat, die haben dann diese Tiere wieder miteinander verpaart und hatten jetzt die zweite Generation. Und da waren die Mütter jetzt aber alle gleich gut. Das heißt, jetzt gab es nicht mehr die besonderen oder die normalen und die schlechten. Und dann haben die wieder analysiert und gesehen, die haben immer noch erhöhte Angst. Und dann haben sie weitergeschaut in der dritten Generation und haben gesehen, die haben immer noch erhöhte Angst. Und irgendwann war es da mal weg. Aber das ist offenbar ein Mechanismus gewesen, haben dann auch die molekularen Mechanismen teilweise aufklären können. Das ist ein Prozess, den ich nachher nochmal erklären werde, dass da irgendwer eine erworbene Eigenschaft sozusagen weitergegeben kann. Und das ist schon faszinierend, weil das kann ja dann nur über die Keimzellen gehen. Das muss ja über die Eizelle oder über die Spermienzellen gehen und das kann man tatsächlich auch nachweisen. Und mich erinnert das immer als bibelfesten Menschen natürlich, wenn ich das sehe sozusagen, dass man bis in die dritte Generation bestraft wird an das Buch Moses 2,20, wo es da heißt, der daheim sucht, der Eltern Missetat, der Kinder bis in das dritte und das vierte Glied. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil Epigenetik, ich sehe das immer so, das ist praktisch so eine Art Abkürzung der Evolution. Also wenn es massive Umwelteinflüsse gibt und ich habe jetzt nicht die Zeit, auf Mutation und Selektion zu warten, weil dann gibt es meine Spezies irgendwann nicht mehr, dann ist wahrscheinlich die Stunde der Epigenetik geschlagen, um für 2-3 Generationen auf so einen massiven Umwelteinfluss zu reagieren, einen Vorteil den Nachkommen zu verschaffen, der dann aber auch wieder sozusagen ausgewaschen wird. So, das ist mein liebstes Beispiel der Epigenetik, Leberzirrhose, Rotwein. Werden aber sehen, ist eine spannende Sache. Also, Leberzirrhose ist natürlich auch eine multifaktorielle Krankheit, ein großes Problem. Und das kann man wiederum auch im Tiermodell untersuchen. In dem Modell, was ich Ihnen gleich vorstellen werde, hat man Ratten genommen. Man hat die natürlich nicht Rotwein schlürfen lassen, sondern man hat die mit so einem Hepatoxin behandelt, was auch zu einer Leberzirrhose in diesem Modell führt. Und die haben jetzt was total Spannendes gemacht. Und zwar haben die Folgendes getan. Die haben die Generation von Ratten genommen, also die Generation 1, und haben denen entweder dieses Tetrachlorkohlenstoff injiziert oder nicht. Ja? Das heißt, die roten Ratten sind immer die, die eine Leberzirrhose kriegen. So, dann kann man messen, wie stark ist die Leber geschädigt. Ja, klar, also die ist natürlich hier ganz stark geschädigt und hier nicht. Dann hat man die aber miteinander verpaart. Das heißt, man hat die verpaart oder die gesunden. So. Und da hat man das Spiel wieder gemacht. Man hat die einen genommen, die waren gesund, die haben Placebo bekommen und bei den anderen hat man diese Leberschädigung massiv induziert. Und das hat man nochmal gemacht, bis in die nächste Generation. Und da hat man dann die Tiere genommen und hat denen allen aus jeder Gruppe sozusagen dieses Toxin gegeben. Und die Frage war, wie stark ist die Leber eigentlich geschädigt? Und jetzt, wir haben zwei extreme Gruppen, okay? Gucken Sie sich das an, wir haben die Gruppe hier, das sind die Enkel. Die haben jetzt so eine Intoxikation, die haben eine Leberschädigung. Das sind die Eltern, die waren erkrankt. Und das sozusagen sind die Großeltern. Das heißt, die hier haben eine Geschichte von starkem Alkoholismus, möchte ich mal sagen, mit der Leberzirrhose in der Familie. Und das hier sind die, da haben die Großeltern und die Eltern komplett gesund gelebt. Und die sehen jetzt das allererste Mal sozusagen diesen schädlichen Stoff. Und jetzt ist die große Frage, was glauben Sie, welche von diesen Extremgruppen hat die größere Schädigung der Leber? Die, wo die ganze Familie sozusagen schon betroffen ist, oder die, die das allererste Mal sozusagen mit dem Toxin behandelt werden? So, es ist tatsächlich so, A und B. Also die A, die das allererste Mal sehen, haben tatsächlich eine deutlich größere Schädigung der Leber als die, die sozusagen so eine Geschichte haben. Und diese Arbeit, obwohl die jetzt schon über 10 Jahre alt ist, ist wirklich spannend. Ist auch in so einem, also die Wissenschaftler gucken immer, wenn da Nature vorsteht, dann ist es immer eine ganz wichtige Publikation. Die haben den Mechanismus auch aufgeklärt und konnten zeigen, dass über bestimmte Moleküle im Blut epigenetische Veränderungen wirklich in den Spermien stattfinden, die dann auf die befruchtete Oozyte übertragen werden und letztendlich nach allen Entwicklungsprozessen dafür sorgen, dass ein bestimmter Transkriptionsfaktor mit dem kryptischen Namen PPAR-Gamma in der Leber anders reguliert sind, wenn sie so eine Familiengeschichte haben und das dann eben gut ist. Also auch hier offenbar, die Natur versucht, über Epigenetik eine Abkürzung zu nehmen, um die nächste Generation vor bestimmten Sachen zu schützen. Gut. Kommen wir jetzt zum Thema Epigenetik und Gedächtnis. Das ist ja das, was mich so umtreibt. Und wir fangen an mit einem kleinen Spiel. Wer sieht, was das hier zeigt? Gut. Wir ändern mal den Kontrast ein bisschen. Ich hoffe, Sie sehen jetzt die Kuh. Hier sind die Ohren. Ja. Da ist die Schnauze, das ist der Kopf. So, alle können jetzt die Kuh sehen, ne? Was total spannend ist, wenn ich jetzt zurückgehe zu dem Bild, ist es Ihnen unmöglich, nicht die Kuh zu sehen. Ja? Und das ist Lern- und Gedächtnis. Weil das Spannende ist, Sie erinnern sich jetzt in 5 Minuten daran, dass das eine Kuh war. Sie erinnern sich morgen daran und idealerweise auch in 10 Jahren, wenn Sie diese Kuh sehen. Wenn Sie in 10 Jahren irgendwo in Spanien sitzen und dann sehen Sie das Bild, dann denken Sie, ach, damals war ich im Studium Generale in Mainz, da hat mir der Fischer das erste Mal das Bild von der Kuh gezeigt. So. Dass Sie sich in 5 Minuten daran erinnern, das hat was mit synaptischer Funktion zu tun, die sprechen miteinander. Dass Sie sich aber in einem Jahr noch daran erinnern, da passieren strukturelle Veränderungen in diesen Nervenzellen, inklusive epigenetischer Veränderungen. Das heißt, im Kern werden jetzt in den nächsten 3 Stunden bei Ihnen bestimmte Gene angeschaltet, da werden bestimmte Bücher aufgeklappt, da werden epigenetische Lesezeichen gesetzt, damit Sie sich später daran erinnern können. Das heißt, epigenetische Prozesse ist eigentlich das Zusammenspiel von Umweltfaktoren und genetischen Faktoren für langfristige adaptive Veränderungen. Und das ist ja nichts anderes als ein Lernprozess, wenn man so will. Und das Gute ist eben, das ist reversibel. Und das ist das, was uns eben besonders bei Alzheimer, bei Morbus Alzheimer auch interessiert. Ich glaube, da muss ich nicht groß drauf eingehen. Das ist ein großes epidemiologisches Problem und es gibt immer noch keine wirklich guten Therapien dagegen. Was aber spannend ist, ist, das hier ist Alois Alzheimer und das war seine allererste Patientin, Auguste Deter. Die lebte ganz in der Nähe bei uns von Kassel. Die hatte auch eine ganz sehr seltene Form von Demenz. Das war nämlich so eine ererbte Demenz. Da war wirklich ein Gen komplett kaputt. Die hatte eine Mutation und hat deshalb schon mit 50 Jahren eine Demenz bekommen. In der Regel ist das immer ein bisschen später. Und der Alzheimer war halt auch ein Deutscher, hat halt in München gearbeitet, hat alles akribisch aufgeschrieben. Das kann man heute noch in der Psychiatrie an der Ludwig-Maximilians-Universität, da gibt es den Alzheimer-Hörsaal, da sind seine ganzen Mikroskope, die Hirnschnitte, seine Aufzeichnungen, die Interviews mit der Frau Deter. Und man sieht hier, was Demenz eigentlich bedeutet. Also er fragt sie, wie heißen Sie? Auguste. Wie ist der Familienname? Und so weiter. Sind Sie denn verheiratet? Das weiß sie alles nicht mehr. Also der komplette Verlust der Persönlichkeit. Nun, was hat Alois Alzheimer gesehen? Nachdem Auguste Deter verstorben war, hat er sich das Gehirn angeschaut und hat die wichtigsten pathologischen Veränderungen, die wir auch heute noch untersuchen, gesehen. Das sind so Proteinablagerungen. Die nennen wir Tau oder Amyloid-Beta. Ist doch völlig egal. Da verklumpen irgendwelche Eiweißstoffe im Gehirn. Ja? Und das ist einfach nur die Einleitung zum Thema Demenz, also ein kleiner historischer Abriss. 1906 war es, als Alzheimer das erste Mal beschrieben hat und es hat keine Sau interessiert. Hat dann ein paar Jahre gedauert, bis man gefunden hat oder akzeptiert hat, dass Alzheimer wirklich die häufigste Form von Demenz ist. Dann hat man identifiziert, dass was Alzheimer gesehen hat, das sind diese beiden Proteine hier. Und dann hat man irgendwelche Therapien entwickelt, die symptomatisch waren, die funktioniert haben oder auch nicht. Die haben an der Synapse was gemacht, aber es hat nicht wirklich gut funktioniert. Jetzt haben Sie vielleicht aus der Presse gehört, dass es so Antikörper gibt, ja, die dafür sorgen, dass diese verklumpten Proteine aus dem Gehirn abgeräumt werden. Die funktionieren auch ganz gut, aber nur, wenn Sie die einsetzen, bevor Sie wissen, dass Sie überhaupt krank sind. Sonst geht das nämlich nicht. Ja, also man muss sehr, sehr früh damit anfangen. Das ist auch ein Grund, warum das bisher nur in den USA und in England zugelassen ist. Ja, Europa ist ja immer ein bisschen langsamer. Gibt aber auch durchaus schwere Nebenwirkungen. Also es ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Das alles sage ich Ihnen aber nur, weil es unglaublich kompliziert ist und wir alle jetzt schon was dagegen machen können. Und das ist jetzt der Schwenk wieder zurück zum Thema Epigenetik. Denn 40% des Alzheimer-Risikos hat jetzt nicht wirklich was mit Gen zu tun, sondern damit, wie wir uns verhalten. Ja? Das heißt, wir können durch unser Verhalten, nicht für den Einzelnen, aber statistisch gesehen über die Bevölkerung hinweg, bis zu 40% des Risikos eben vermindern. Das heißt jetzt lange nicht, dass jemand, der Alzheimer kriegt, das alles nicht trotzdem gemacht hat, aber es ist eben gut, das zu tun. So, das sind 12 Risikofaktoren, die es da gibt, die immer wieder beschrieben werden. Gibt es auch in der Boulevardpresse immer wieder. Das ist eben sowas wie geringe Bildung in jungen Jahren, soziale Isolation, Bewegungsmangel. Das geht sicherlich zusammen mit dem Übergewicht und der Depression. Schwerhörigkeit, klar, man kann eben nicht mehr so an den sozialen Aktivitäten teilnehmen. Diabetes, Bluthochdruck, hoher Alkoholkonsum hatten wir schon, ja. Rauchen, Hirnverletzung und Luftverschmutzung. Und das sind hier eben alles Faktoren, die kann man vermeiden, ja. Also man muss ja nicht viel trinken, kann's ja auch lassen und rauchen muss man auch nicht, wenn man nicht unbedingt möchte. Das kann man eigentlich ganz gut behandeln heutzutage, muss man fairerweise sagen. Also wenn man nichts mehr hört, nimmt man Hörgerät, Depression kann man auch ganz gut einstellen in den allermeisten Fällen und Bluthochdruck und Diabetes auch. Und das sind Dinge, wo wir jetzt tatsächlich aktiv entgegenwirken können durch sportliche Betätigung. Und das Nummer eins Tätigkeit, die da immer wieder genannt wird, ist tatsächlich das Tanzen, ja. Und wer das mal gemacht hat, der weiß, dass das unglaublich kompliziert ist. Man muss sich die Schritte nicht erst lernen, sondern auch daran erinnern. Und gleichzeitig hat man die soziale Komponente, nicht? Und man hat Bewegung. Das heißt, das kann auch richtig anstrengend sein. Wie gesagt, das ist eine Tätigkeit, die kommt immer ganz, ganz oben von dem, was man machen kann, um eine Demenz vorzubeugen. Und wir nennen das so auf schlau immer, das ist die Kombination von Sport und kognitivem Training. Und das führt dazu, dass so eine kognitive Reserve aufgebaut wird. Und man muss sich das so vorstellen, wenn Sie ein Lernvermögen haben, das ist hier und hier ist die Demenz, dann nimmt das halt ab. Aber die Demenz kommt erst so spät, wenn man idealerweise dann schon verstorben ist. Wenn man aber von hier anfängt, ja, dann schafft man das noch, die Hürde zu reißen. Und dann geht es halt in die Demenz. Das heißt, eine ganze Reihe von Tätigkeiten, die wir nutzen können, um dem aktiv entgegenzuwirken. Und das, was Sie heute Abend hier machen, ist auch sehr, sehr gut. Ich habe das mal besprochen und dann ist jemand aufgestanden, dann sagt man, was sind denn die Tätigkeiten? Und dann stand da ja so, Schreiben ist nicht so protektiv. Das ist natürlich der Gedanke dahinter, ist auch Kreuzworträtsel. Wenn man das einmal gemacht hat oder Sudoku, dann weiß man, wie es läuft. Man braucht diese Herausforderung. Der ist dann aufgeschrieben, aber Schreiben heißt doch den Geist quälen. Genau darum geht's. Ja, also man muss immer wieder sozusagen was Neues machen, eine neue Sprache lernen, in einer neuen Umgebung sein neue Dinge lernen, offen sein, neue Themen sich erarbeiten. Das ist eigentlich das Beste, was man kognitiv machen kann. Gut. Aber was wäre meins, wenn wir nicht noch über eine ganz andere Thematik sprechen? Wir haben uns ja jetzt schon zwei epigenetische Modifizierungen angeschaut, zwei Lesezeichen, die wir in die DNA setzen können. Und neuerdings wird dazu auch immer dieses Thema hier zitiert. Das sind die nicht kodierenden RNAs. Klingt jetzt erstmal kryptisch, ist aber ein super, super, super spannendes Gebiet, was, glaube ich, die medizinische Forschung wirklich revolutionieren wird. Und deshalb muss ich Ihnen natürlich in Mainz hier dieses Bild zeigen. Ja? Und BioNTech haben ja eigentlich als Krebsforscher angefangen, haben dann Impfstoffe gemacht und machen jetzt eigentlich alles, weil sie so viel Geld haben, inklusive Neurowissenschaften. Und warum ist das so? Das sind RNA-Therapien, die waren jetzt noch nicht kodierend. Ich habe Ihnen nämlich eigentlich was verschwiegen. Ich hatte ja vorhin gesagt, in der DNA gibt es Gene. Und die Gene werden abgelesen in Proteine. Und die Proteine, das sind dann die, die den Job machen. Die sorgen dafür, das sind solche Transkriptionsfaktoren, die Glukokortikoidrezeptoren anschmeißen. Ja? Aber dazwischen gibt es eigentlich noch diesen Botenstoff der RNA. Das ist nämlich so, dass die Zelle kann nicht direkt aus dem Gen ein Protein machen. Die muss das ablesen. Und dann hat man so ein Transkript. Und das Transkript ist die Messenger-RNA, die Botenstoff-RNA. Und daraus wird dann in einem komplizierten Verfahren das Protein gemacht. Nun ist das aber noch viel komplizierter. Wenn wir uns nämlich wieder, Sie sehen, ich mag Bücher. Und die Bibliothek ist das Genom. Und was ich Ihnen bisher beschrieben habe, ist ja, wir haben irgendwo ein Gen. Jetzt wissen Sie, da kommt eine Botenstoff-RNA. Und dann ist irgendwann am Ende ein Protein, das macht einen Job. Das ist aber nur ein super kleiner Teil von unserem Erbgut. Das sind 1,5%. Ja. Und als man das rausgefunden hat, war man relativ erstaunt, also als man das menschliche Genom im Jahr 2000 das erste Mal sequenziert hat. Und hat man gedacht, ja, das ist halt irgendwie Abfall, Junk hat man das genannt, das brauchen wir eigentlich nicht, das ist, weil irgendwie ist unser Genom groß, haben aber trotzdem genauso viele Gene wie ein Fadenwurm. Aber was soll's, die Regulation ist wichtig. Mittlerweile wissen wir aber, dass dieser Teil der Bibliothek fast noch wichtiger ist als der andere, ja. Oder mindestens genauso wichtig. 98,5% sehen eben diese nicht kodierenden RNAs und da ist der Name Programm. Also es sind RNA-Moleküle, die abgelesen werden, aber eben kein Protein zur Folge haben. Und RNA ist super spannend, auch fürs Lernen. Und jetzt kommt noch ein absolut verrücktes Experiment, was dieser Herr hier mal gemacht hat. James McConnell, das war ein Psychiater, der hat 1962 eine Arbeit in einem wissenschaftlichen anerkannten Journal publiziert. Das heißt Gedächtnistransfer durch Kannibalismus in Plattwürmern. Also das muss man auch erstmal schaffen. Und der hat wirklich absolut verrückte Experimente gemacht. Der hat sich halt mit Gedächtnisübertragung durch Kannibalismus beschäftigt in diesen schönen Tierchen hier. Und die Tiere sind aber durchaus spannend, weil die sind voller Stammzellen. Und Stammzellen, haben Sie vielleicht mal gehört, eine Stammzelle aus einer Stammzelle kann jede einzelne Körperzelle wieder werden. Das heißt, wir können jetzt, und das tatsächlich versuche die gerade auch in Göttingen laufen, wir können Stammzellen nehmen und daraus so ein Herzpflaster machen. Wenn sie einen Herzinfarkt hatten, dann setzen wir einfach ein neues Stück Herzgewebe wieder ein. Soweit ist das schon. Das kann aus den eigenen Hautzellen herangezogen werden. Gut, dieser Wurm ist voll von Stammzellen. Das heißt, man kann den in 1000 Stücke schneiden und aus jedem kleinen Stückchen wächst ein neuer Wurm, ne, der genauso aussieht wie der vorherige. Und diese Würmer können tatsächlich auch was lernen und das kann man messen. Also wichtig ist ja, dass Wissenschaftler müssen immer irgendwas messbar machen. Also was der McConnell gemacht hat, der hat dem Wurm beigebracht, dass wenn er nach rechts geht, kriegt er eine Belohnung, wenn er nach links geht, wird er bestraft. Also geht er immer nach rechts, wo das Futter ist. Und dann kann man halt messen, wie schlau sind die Würmer, weil sie immer in die eine Richtung gehen. Und dann hat er Folgendes gemacht, die haben also was gelernt. Nachdem die das gelernt hatten, hat er die zerschnitten und aus jedem Stückchen wuchs ein Wurm und jeder Wurm hatte die Erinnerung. Ja? Da fragt man sich, wo war denn das jetzt gespeichert? Dann hat er aber noch verrücktere Experimente gemacht. Der hat die zerschnitten, hat aus denen RNA isoliert, hat die in diese Würmer sozusagen zum Fressen gegeben mit dem Futter und die Würmer, die RNA von dem Wurm gegessen hatten, der gelernt hatte, die hatten dann auch diese Erinnerung. Das klingt total verrückt. Ist es natürlich auch ein Stück weit. Das Paper wurde dann auch, also die Arbeit, zurückgezogen. Später gab es dann aber, 40 Jahre später, hat man gesagt, nee, das stimmt, das ist auch in höheren Organismen. Natürlich nicht ganz so einfach hier, ich fütter jetzt ein bisschen RNA. Aber während des Lernprozesses werden jetzt auch bei Ihnen, 98,5%, da werden jetzt diese RNAs produziert, auch an den Nervenzellen, und die haben eine Funktion. Ja? Und die sind dafür verantwortlich, das hat sogar schon Crick, der Herr, der die DNA-Struktur aufgeklärt hat, vermutet, dass das was mit RNA-Molekülen an der Synapse zu tun hat. Super spannendes Thema, jetzt gerade in der aktuellen Forschung. Gut, was heißt das denn sozusagen jetzt für unsere wirkliche Frage, was kann ich gegen die Demenz tun? Wo kommen die 40% her, nicht wahr? Und das kann man untersuchen. Ich habe Ihnen das gezeigt, weil wir haben dazu tatsächlich auch mal ein Experiment gemacht in Nagetieren und Sport. Also das ist jetzt kein Tanzen, aber wenn eine Maus glücklich und sportlich lebt, dann sieht die so aus. Das ist das Fitnessstudio für so eine Maus. Also hat sie ein Laufrad und kann rumlaufen. Genau, das war eine Arbeit, die wurde dann, es ist immer das Leid, wenn man dann sozusagen zitiert wird. Das wurde dann in der Arbeit beschrieben als, haben denn Väter, die Sport machen, schlauere Babys? Das ging zurück auf eine Studie, die wir gemacht haben, mit einem völlig anderen Hintergrund. Wir untersuchen Biomarker im Blut für Alzheimer und wollten wissen, haben denn diese Moleküle, die wir uns da anschauen, eine gewisse Relevanz auch außerhalb des Gehirns? Aber das Experiment war nichtsdestotrotz spannend. Also, wir haben Mäuse genommen, so ähnlich jetzt wie mit diesem Rotweinexperiment. Und die einen haben Sport gemacht und die anderen nicht. Jetzt muss man sagen, diese Mäuse, wenn die keinen Sport machen, das ist natürlich eine Extremform. Also kein Mensch lebt so. Die sind normalerweise in so einem Käfig und laufen ein bisschen rum, aber machen halt ansonsten nicht viel. Also die, die wirklich Sport machen und Spaß haben, die können halt deutlich besser lernen. Die haben auch mehr Nervenzellen und die kommunizieren viel besser miteinander. Das kann man alles messen. Und dann wurden die miteinander verpaart in allen möglichen Kombinationen. Der sportliche Vater mit der nicht so sportlichen Mutter und umgekehrt. Und hier eben die, die praktisch kein Käfig mit Spielzeug hatten. Dann hat man geschaut, die Kinder, die da entstanden sind, die haben jetzt ganz normal gelebt. Also nicht explizit sozusagen sich sportlich betätigt. Und da hat man trotzdem gesehen, dass die hier, wo der Vater oder die Mutter halt diesen Sport gemacht hatten, die waren deutlich schlauer und hatten immer noch mehr Nervenzellen als die anderen. Ja? Und nach der zweiten Generation war es dann aber weg. Das heißt, das war streng genommen so, was wir nennen das intergenerational, nicht transgenerational. Wir konnten aber zeigen, dass diese kleinen RNA-Moleküle, die für nichts kodieren, da gibt's ganz, ganz viele und eine berühmte Klasse von denen, haben Sie euch mitbekommen, da wurde gerade der Nobelpreis für Medizin für vergeben. Das sind diese Mikro-RNAs, mit denen wir auch ganz viel arbeiten. Super spannende Moleküle. Und die können nämlich auch von Gewebe zu Gewebe weitergegeben werden. Das heißt, aus dem Gehirn werden teilweise diese Mikro-RNAs wie Hormone freigesetzt und haben Einfluss auf andere Körperorgane. Das heißt, unser Körper ist im Austausch. Das ist also ein intergenerationaler Effekt. Wir können es auch erklären. Man weiß nämlich, dass da bestimmte Mikro-RNAs in diesen Spermien oder Eizellen aufreguliert werden. Und man kann das Experiment machen. Ich nehme jetzt diese Spermienzelle und inhibiere diese eine RNA. Dann ist der Effekt weg. Ich kann aber auch die nicht sportlichen Mäuse nehmen und bringe dieses RNA-Molekül in die Keimzellen ein, Spermien oder Eizellen, und dann habe ich den Effekt. Ja, dann lernen die auf einmal auch besser. Nun, was passiert dabei? Das ist eigentlich super spannend. Dieses RNA-Molekül, diese kleine Mikro-RNA, die heißt 132 und 212, die ist auch ein Risikofaktor genetisch für Schizophrenie. Schizophrenie ist eine Entwicklungsstörung. Sehr früh in der Entwicklung wird dann ein bisschen was fehlgeschaltet im Gehirn. Man muss nicht erkranken, kann aber, wenn andere Risikofaktoren dazukommen. Und diese Mikro-RNA macht genau das Gegenteil. Ist ein Risikofaktor, wenn sie kaputt ist. Wenn sie aber da ist, dann sorgt sie dafür, dass die Hirnentwicklung ein ganz bisschen in eine sehr viel positivere Richtung läuft und die dann eben schlauer sind. Also nicht wirklich Vererbbarkeit, sondern wir vererben ein Mechanismus, der den Entwicklungsprozess des Gehirns leicht in die eine oder andere Richtung schiebt. Gut, aber das kann man tatsächlich auch im Menschen sehen. Also wir haben zum Beispiel auch ganz viele Kohorten gemacht, wo wir gesunde oder Alzheimer-Patienten nehmen. Die laufen dann auf dem Tremrad und das funktioniert wirklich bei jedem. Ja, also das waren gesunde. 3 Monate lang haben die Sport gemacht, macht man einen Gedächtnistest, dann sind die deutlich besser. Das ist das Langzeitgedächtnis, das nimmt dann zu. Nach 3 Monaten auf dem Tremrad. Vorher durften die natürlich nicht sportlich sein, sonst klappt das dann nicht mehr so gut. Und dann haben wir Blut abgenommen, also zumindest nicht, das geht auch, aber man kann es dann nicht mehr messen. Man kann dann Hirnveränderungen sehen mit dem MRT oder so. Aber hier kann man wirklich sehr schön mit einfachen Gedächtnistests sehen, dass die besser werden. Und dann haben wir im Blut eben diese Mikro-RNAs gemessen und sehen, dass es da auch bestimmte Moleküle gibt, die sich eben deutlich verändern, die dann auch was mit synaptischer Plastizität und so weiter zu tun haben. Und man misst diese Mikro-RNAs eben jetzt auch als Biomarker. Ich habe ja vorhin gesagt, das Problem ist, dass diese Therapien, die wir jetzt gegen Alzheimer haben, die zugelassen sind, auch in den USA, in England, dass die eigentlich nur helfen, wenn sie die nehmen, wenn sie noch gar nicht krank sind. Woher weiß man das denn dann? Alzheimer ist ja klinisch Gedächtnisverlust. Und das ist meistens nicht der Patient, der in die Gedächtnisambulanz kommt, sondern die Angehörigen, die sagen, da stimmt was nicht. Das heißt, wir brauchen Marker zur Früherkennung, dann funktioniert das auch alles. Und ein Ansatz ist eben, diese Mikro-RNAs im Blut zu messen, die was über die Hirnplastizität aussagen. Deshalb auch die Frage, kann ich das sogar an Keimzellen messen? Genau, und was wir dann zum Beispiel machen, ist, dass wir jetzt solche MikroRNAs in großen klinischen Kohorten messen, uns das anschauen und die Ergebnisse, die wir da haben, jetzt in kleine Schnelltests überführen. Und ich muss natürlich damit schließen, die sehen dann so aus, ja. Das ist jetzt kein Witz, das heißt, man kann auch mit so einem Lateral Flow Assay, wie das heißt, auch RNA-Moleküle messen. Und die Idee ist dann, dass man sozusagen mit einem einfachen Schnelltest sozusagen seine kognitive Reserve misst. Zusätzlich zu anderen Methoden. Also die Zukunft in der Alzheimer-Forschung ist tatsächlich, dass man einfache Smartphone-basierte Gedächtnistests mit solchen einfachen molekularen Tests, Selbsttests kombiniert, damit jeder Einzelne eben sagt, okay, jetzt sehe ich aber, da ist vielleicht was. Und dann gehen sie zum Arzt, kriegen MRT. Wenn das früh genug ist, kriegen sie den Antikörper und sind geheilt. Das müssen sie auch nicht die ganze Zeit nehmen. Dann müssen sie einmal diese Antikörper nehmen, dann haben sie 5 Jahre Ruhe. Gut, damit komme ich zum Schluss. Und wenn Sie auch alles wieder vergessen, denken Sie daran, was jetzt in Ihrem Gehirn passiert. Ganz viele epigenetische Veränderungen. Vielen Dank.
Ja, und mit jedem Hörsaal, den ihr hört, passiert auch ganz viel in eurem Gehirn, versprochen. André Fischer war das, Mediziner und Epigenetikforscher, mit seinem Vortrag Epigenetik und Gesundheit, wie wir unsere Gene beeinflussen können. Das war's für diese Folge, aber bei uns geht's natürlich spannend weiter. Die nächste Hörsaal-Episode dreht sich um das schwierige Verhältnis zwischen unseren Freiheitsrechten und Klimaschutz.
Es gibt im deutschen Recht kein Grundrecht auf Umweltschutz. Klimaschutz bedeutet heute eine Einschränkung unserer Freiheitsrechte. Aber Klimawandel bedeutet auch, dass uns auf Dauer der Verlust unserer Freiheitsrechte droht. Die Freiheitseinschränkungen drohen, sich von beiden Seiten zuzuspitzen, wenn wir zu spät handeln. Je weiter der Klimawandel fortschreitet, desto mehr individuelle Freiheitsrechte sind betroffen. Welche Rechte sind das denn überhaupt, die vom Klimawandel betroffen sind? Die Justiz ist unheimlich langsam. Und wir laufen auf dem Weg dahin. Gefahr, dass eine ganze Generation ihren Glauben an den Rechtsstaat und an eine funktionierende Demokratie verliert, wenn wir auf diese Proteste weiterhin so reagieren wie bisher.
Ja, der Klimaschutz stellt unsere Gesellschaft und unser Rechtssystem auch ganz schön auf die Probe. Ultra wichtiges Thema, viel Diskussionsstoff, der nächste Hörsaal für euch. Bis dann, ich bin Katrin Ohlendorf und wie immer, passt gut auf euch auf.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.